Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Als am 9.11.1989 die Berliner Mauer fiel, hieß das in der Folge für die Deutschen in der DDR, sie konnten endlich gehen, wohin sie wollten. Nach West-Berlin, München, Castrop-Rauxel. Für mehr als eine halbe Million sowjetischer Soldaten und zivile Angestellte, die in der DDR stationiert waren, hieß das in der Folge, sie mussten gehen. Nach Moskau, Minsk, Prudi, wenn sie wollten oder nicht. Denn mit der Einigung und mit dem Zerfall der Sowjetunion endet die Besatzung. Als der große Bruder heimging, 20 Jahre Abzug der russischen Truppen, heißt unsere Sendung heute. Denn am 31.08.1994 haben die letzten sowjetischen Soldaten Deutschland verlassen. Im Studio mit mir 100-Redakteur Wolfgang Schiller.
Hallo. Hallo Paulus.
Wie kam es zu dieser Sendung hier? Wie kam es zu diesem Thema?
Wenn man sich vorstellt, wie viele Soldaten und Zivilangehörige auf diesem kleinen Gebiet der DDR stationiert waren damals, und wenn man sich jetzt klar macht, sie sind jetzt seit 20 Jahren eigentlich erst dort abgezogen, dann wundert man sich, wie wenig man weiß von dieser Zeit und wie wenig möglicherweise geblieben ist. Vielleicht ist es auch eine sehr westliche Perspektive, aber mein Eindruck war, als ich dieses Datum gelesen habe, da muss es doch Geschichten geben. Und ich wusste, dass unsere Autorin Dörte Fiedler, die auch zwei Geschichten heute erzählt, vor 10 Jahren schon mal dazu ein Feature gemacht hat und da ein paar Kontakte hatte. Da habe ich gedacht, dazu machen wir eine Sendung. Es hat leider länger gedauert, als wir wollten. Weil
genau, der Jahrestag ist ein bisschen her.
Der Jahrestag, der Abzug, genau, wäre vor einem Monat gewesen. Die sind damals ja 4 Monate früher abgezogen als geplant, aber trotzdem, wir sind etwas im Zeitplan hinterher. Trotzdem glaube ich, wir haben jetzt eine sehr schöne Sendung heute zusammengestellt.
4 Geschichten vom Abzug der sowjetischen Truppen aus Ostdeutschland gibt es heute, zum Beispiel die von einer Freundschaft zwischen einer deutschen Frau und einem russischen Mädchen, die plötzlich auseinandergerissen wird durch den Abzug. Die Geschichte von einer Familie, die mit Russen im eigenen Haus zusammenlebte, weil das Familienhaus nach dem Zweiten Weltkrieg beschlagnahmt wurde von den Sowjetsoldaten. Außerdem die Geschichte von einer Russin, die früher in der Sowjetkaserne Uniformen schneiderte und mittlerweile wieder in Deutschland ist und Latex-Uniformen herstellt. Als der Bruder heimging. Am Mikro Paulus Müller. Druschba.
Die Radio Wissen.
Die Mauern der sowjetischen Kaserne, die gehörten einfach dazu für Petra Hering. Seit Mitte der 80er Jahre lebte sie direkt neben der Kaserne in Potsdam. Und natürlich blickt sie auch manchmal über die Mauer. Und die Russen, klar, die kennt man dann von der Straße. Man grüßt sich und unterhält sich auch mal kurz, Nachbarn halt. Aber irgendwann steht da ein kleines russisches Mädchen am Gartentor von Familie Hering. Und das Mädchen quasselt und quasselt und quasselt. Und über dieses quasselnde Mädchen entsteht eine besondere Freundschaft zwischen einer russischen und einer deutschen Familie. Damals hat Petra Hering noch gearbeitet bei den Potsdamer Verkehrsbetrieben. Mittlerweile ist sie Rentnerin und erinnert sich an damals, als die Russen noch da waren. Und das kleine Mädchen.
Ja, habe ich hier. Das ist auch ein Brief von Nadja. Danke für ihre Rufen, also Anrufen. Darum wir Angst, was ist los, warum sie nicht schreiben und nicht anrufen. Und gestern Petra rufen, da war ganz, ganz viel Glück. Also ich hatte den angerufen, das hat sich überschnitten denn hier.
Petra ist Petra Hering. Heute ist sie 65. Wir sitzen an ihrem Küchentisch, eine gelbe Thermoskanne Kaffee und einen Stapel Briefe vor uns.
Oh, wie geht's bei euch? Da fing sie schon an mit Englisch. Da sieht man das Englische raus. Bei uns ist normal, aber jetzt ganz schlechtes Leben. Alles teuer und in Potsdam war bessere Freunde wie hier.
Das Mädchen, das sich hier nach Potsdam sehnt, heißt Nadja. Nadja Savroschkina. Und den Brief, aus dem Petra Hering mir vorliest, hat sie 1994 geschrieben.
In meiner Klasse, ich habe nur eine Freundin, ein Mädchen, Ira. Wie Wetter bei euch. Bei uns gestern war 23 Grad minus. Wir wollen zurück nach Potsdam. Warum sie kann bei uns kommen? Wir ganz warten, also warum wir nicht kommen? Wir haben Platz für sie. Bett und Sofa. Ich habe einen Hund. Ach ja, ein Dobermann. Gestern hat
Nadja schreibt aus Weißrussland. Zu dieser Zeit ist sie 14 und sitzt schreibend in einer ihr noch ziemlich unbekannten Stadt. In Minsk, der Hauptstadt.
Ich habe geweint, ja. Tag. Den ganzen Tag geweint, meinst du wahrscheinlich. Schade.
Den größten Teil ihrer Kindheit verbringt Nadja in Potsdam. Gemeinsam mit ihrer Familie, ihrer älteren Schwester Ira und ihren Eltern, die beide beim Militär als Ärzte arbeiten, lebt sie in einem Plattenneubau auf dem Kasernengelände der sowjetischen Armee.
Und das erste Mal kam ich in Kontakt dort im Bornsteiner Feld mit den Russen, sagen wir mal langläufig. Das war 1985. Seitdem kannten wir die.
Petra Hering zieht als junge Frau zu ihrem Mann ans Bornstädter Feld und damit in unmittelbare Nachbarschaft zur hier ansässigen sowjetischen Panzereinheit.
Wenn die zur Übung rausgefahren sind, Richtung Nedlitz raus, dann hat man schon so mal in der Nacht so 278 Panzer gezählt. Unser Haus stand ja nun, sagen wir mal, 80, maximal 100 Meter weg. Aber man gewöhnte sich dran. So unsere Straße, das war wie eine kleine Enklave. Wir waren 6 Häuser und links waren Gärten und dahinter standen diese Neubauten, wo die russischen Familien gewohnt haben. Und rechter Hand dieser Straße, da war die Panzereinheit. Am Ende von dieser kleinen Enklave kam dann eben das weitere Gelände von den Russen. Aber wirklich, waren wie so reingebaut. Vorne war die Paplallee, die Hauptstraße. Und manchmal wusste man gar nicht, dass da hinten noch so Häuser sind. War eigentlich ganz idyllisch.
Als sie Nadja kennenlernt, ist das Mädchen ungefähr 5 Jahre alt.
Ganz lange, dunkelbraune Haare. Schwarze Augen, ein bildhübsches Mädel, wie so eine kleine Puppe. Meine Mutter hat immer gesagt, es gab früher diese Käthe-Kruse-Puppen und so sah die Nadja aus.
Das Kasernengelände ist ihr Zuhause und ihr Spielplatz. Alles, was außerhalb der russengrün gestrichenen Zäune liegt, also eben auch die Häuser der Deutschen in der Nachbarschaft, sind für das Mädchen spannendes Erkundungsgebiet.
Die saß immer dann so mal so vorm Haus auf der Treppe und hat dann immer schon durchs Haus gebrüllt. Petri und so. Und die Kleine, die war viel bei uns.
Unter den vielen Militärs, die in der DDR stationiert sind, befinden sich ungefähr 90.000 Kinder. Es gibt eigens für sie russische Schulen und Kindergärten. Die Anwesenheit der Jungen und Mädchen in Schuluniform und mit großen Schleifen im Haar ist genauso Truppenrealität wie die langen Kasernenmauern. Die kleine Nadja bringt durch ihr Herumstromern auch die beiden Familien zusammen.
Na, weil die Mutter dann mal ihre Tochter gesucht hat und alles abgegrast hat, ist sie dann bei uns gelandet und hat dann ihre Nadja gefunden. Und dadurch kam er dann eben so, dass wir uns dann angefreundet haben. Wir haben dann ja zusammen auch gefeiert, wir haben ja Silvester zusammen gefeiert. Das ist ja bei denen immer ein Wahnsinn, dass mehrere Familien in so einer Wohnung drin, also es war schon spannend.
Anfangs sind die Gespräche noch sehr holperig, denn Nadja und ihre Eltern sprechen kaum Deutsch.
Also mit Nadja habe ich dann im Laufe der Jahre, sie hat von mir Deutsch gelernt und ich habe von ihr Russisch gelernt. Meine, denn durch diese kleine Gaststätte, dieses Kneipenrussisch, das kann jeder, aber so mal doch ein paar Sätze so zusammenbekommen, das habe ich dann durch die Nadja gelernt. Also als die hier 93 weg sind, im August 93, sprach Nadja fließend Deutsch.
8 Jahre lang sind die Familien Savroschkina und Hering befreundet. In dieser Zeit passiert, historisch gesehen, so einiges, was sie wohl alle nicht für möglich gehalten haben. Quasi über Nacht wird der Kalte Krieg beendet. Kurz vor dem Mauerfall beschließt Petras Mann Siegfried, einen kleinen Kiosk direkt am Haus zu eröffnen.
Also wurde die Garage denn der Kiosk sozusagen, nach vorne denn der Ausschank, da waren auch im Vorgarten denn Tisch und Stühle. Und hinten, was eben die Werkstatt war, wurde denn so später dann mal so ein kleiner Gastraum eingerichtet. Passten bloß 24 Plätze rein, aber war meistenteils knüppeldicke voll.
Siegfrieds Quelle steht auf einem kleinen Schild über dem Ausschank. Verkauft wird neue glänzende Westware. Bier, Fanta und Cola, Hotdogs, Eis und Süßigkeiten.
Die ersten Gäste waren die Russen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie die das so schnell gewittert haben, dass da was zu trinken gibt. Ja, die waren mit das Hauptpublikum, das stimmt schon. Ja, da wohnten, hatten diese kleine Kneipe, sage ich jetzt mal, entdeckt und dann so für sich mit eingenommen. Die hatten auch uns einen eigenen Namen gegeben, Bistro Volkov.
Die Sowjets gehen sozusagen bei Familie Hering ein und aus. Auch die Familie Savroschkina ist öfter auf ein Glas dabei. Und Nadja wuselt zwischen den Gästen herum, schwatzt mal mit diesem, mal mit jenem.
Ja, wir waren, wie gesagt, mal Silvester dort oder mal ein Geburtstag von Nadja. Ansonsten spielte sich alles bei uns ab, weil der bequemer war durch den Gastraum. Da konnte man sich dann hinsetzen und dann da ein Bierchen trinken oder Schnäpperchen oder einen Wein trinken oder sowas.
So schön die neue Zeit in der Kneipe auch ist. Lange wird es nicht so bleiben. Der Abzug der Truppen ist beschlossene Sache.
Also sie haben aber nie darüber gesprochen. Die müssen schon vorher Bescheid gewusst haben. Irgendwann ist Schluss hier in Deutschland.
Doch bevor es soweit ist, geht der Alltag für alle irgendwie weiter. Die Panzer rücken noch zu Manövern aus. Nadja geht zur Schule und besucht Petra in der Kneipe. Die Frauen aus der Kaserne kommen, um für die Kinder Eis zu kaufen. Die Offiziere schauen am Abend auf ein Bier herein. Das Thema Abzug meidet man.
War eigentlich eine schlimme Zeit. Die hatten sich ja doch noch ausgerechnet, sie bleiben noch länger hier in Deutschland. Sie haben nicht gejammert oder irgendwie sich Gedanken gemacht. Der Knalleffekt kam denn, als es wirklich so weit war.
Und tatsächlich, die ersten Offiziere und ihre Familien kommen, um sich zu verabschieden.
Emotional war es eigentlich immer, wenn jemand wieder, man hat ja den Stammgäste gehabt. Und dann der eine oder andere sagte dann, tschüssi, also morgen bin ich denn, muss nach Hause. Also so bröckelte denn eins nach dem anderen weg.
Petra Hering wird langsam klar, dass auch die Familie Savroschkina und ihre geliebte kleine Nadja irgendwann abziehen werden.
Dann fing an die Überlegung, ja, was erwartet uns denn da in unserer alten Stadt in Minsk? Ist ja vieles geändert. Was wird mit Arbeit, was wird mit Wohnung, was wird mit Schule und dergleichen?
Das Land, aus dem die Familie einst abgereist war, existierte so nicht mehr. Als sie in die DDR aufgebrochen waren, waren sie anerkannte Sowjetbürger, Angehörige des Militärs, Mediziner. Sie kannten ihre Rechte und wussten, wo ihre Heimat ist. Das alles war jetzt unklar. Kein besonders beruhigendes Gefühl, nicht zu wissen, in was für eine Heimat man da eigentlich zurückkehrt.
Als durchsickerte, sie müssen nach Minsk zurück. Und ich weiß nicht, wer das war, jedenfalls irgendeiner kam auf die Idee in der Kneipe, sag ich jetzt mal, zu sammeln, ein bisschen Geld zu sammeln, weil das ja hieß, sie müssen sich ja irgendwie wieder eine Wohnung besorgen. Also kommunale Wohnungsverwaltung gab es bei denen nicht, es wurde wohl alles privatisiert. Und da kam dann auf die Idee, Geld zu sammeln, damit die was haben, wenn sie eine Wohnung brauchen und sich da eine kaufen können. Es war nicht viel, es kam nachher bloß 273 oder 75 Dollar zusammen. Dafür kriegt man auch in Minsk keine Wohnung, das ist nicht möglich, das ist nicht machbar. Aber das hat ihnen wahrscheinlich erstmal auch ein bisschen geholfen. Sie muss aber, die haben das Geld damit verwendet, um eine Wohnung zu bekommen. Also das war somit der Startschuss, diese 275 Dollar.
Die Bundesregierung stellt insgesamt 8,35 Milliarden D-Mark für den Wohnungsbau in den ehemaligen SU-Staaten zur Verfügung. 44.000 neue Wohnungen sollen für die Heimkehrer gebaut werden. Aber das Programm hinkt. Denn der Abzug beginnt ja bereits 1991. Die ersten Wohnungen sind allerdings erst im Herbst 1995 fertig. Nadja interessiert das alles wenig. Sie ist 13 und verliebt in die Hunde der Familie Hering und in die Potsdamer Landschaft. Die Seen, die Parks, das ist ihr Zuhause. Die Wohnung, in der sie aufgewachsen ist, soll nun in einen Container passen.
Sie bekam Container gestellt. Und da ging es wohl nach der Personenzahl. Umfang des Besitztums, sage ich jetzt mal, spielte keine Rolle. Je, weiß ich nicht, wie viel Kubik so ein Container hatte. Sie mussten jedenfalls alles, was sie mitnehmen wollten, in diesen Container reinkriegen. Was sie nicht reingekriegt haben, weg. Das war dann erledigt.
Der Moment der Abreise kommt dann dennoch unerwarteter als gedacht.
Im August 1993 mussten sie ja dann wirklich weg. Da musste ich noch meine Arbeit schwänzen sozusagen, wurde ich dann über Funk benachrichtigt, dass ich ganz schnell nach Hause kommen soll. Familie Savroschkina müssen wegfahren. Ging dann auch innerhalb von ein paar Stunden, bin ich dann ganz schnell nach Hause und da standen sie dann bei uns im Haus. Naja, viel Tränen, Abschied und so weiter. Noch ein paar Bekannte von uns dabei, die das auch mitbekommen haben, dass die nun gerade diesen Tag wegfahren müssen. Ja, das war denn schon tränenreich. Ja.
Für ein richtiges Abschiedsgeschenk, wie sich Petra Hering das gewünscht hätte, reicht die Zeit dann plötzlich nicht mehr.
Uns bloß umarmt und weg. Konnte gar nichts mehr machen. Nee, Moment. Was ich noch gemacht habe, ich bin noch in die Kneipe zurückgerannt und habe das Geld geholt. Das hatte ich ja vorher umgetauscht in Dollar. Und das lag im Kiosk. Da habe ich noch gesagt zu meinem Mann, Wenn es soweit ist, müssen wir aufpassen, dass wir denen den Umschlag in die Hand drücken. Denn vorher hätte es keinen Sinn gebracht, das hätten sie nicht angenommen. Aber so war der Überraschungseffekt dermaßen groß und ich habe es ja auch der Nadja in der Hand gedrückt, dass die gar nicht erst zögern konnten, das nicht anzunehmen.
Schon ein paar Tage später ruft Nadja an. Es folgen Briefe und noch mehr Briefe.
Ach ja, schauen Sie mal, der ist 97. Ja, wir haben, ja. Bei uns in Belarus gibt es viele verschiedene Probleme. Man muss alles diese Probleme verbergen. In erster Linie zweifellos finanzielle Probleme. Für alle ihre Kenntnisse verdient zum Beispiel meine Mutter nur 43 Dollar. Sehr oft träume ich von Potsdam und ich muss sagen, dass das die einzigste glückliche Zeit in meiner Kindheit war. Sehr oft erinnere ich mich an die Tage, die wir mit euch verbracht haben. So gern würde ich euch umarmen. Das waren sie erst ein paar Jahre.
Irgendwann werden die Briefe seltener. Man verliert sich aus den Augen.
Jetzt habe ich recherchiert. Mal war es die, dann war wieder mal die Vorwahl die, dann war es die Vorwahl, dann war es die Vorwahl, dann... Es stimmt alles nicht mehr.
Beide Familien haben zu kämpfen. Die Savroschkins in Minsk und die Herings in Potsdam. Nadjas Vater ist Militärrentner und muss eine Zeit lang auf dem Bau arbeiten. Die Mutter geht putzen, um Geld zu verdienen. Petras Mann Siegfried wird sehr krank und Ende der 90er Jahre gibt sie den Kiosk auf. Alleine will und kann sie ihn nicht weiterführen.
Hier, Pinsk, die Großeltern, versucht anzurufen, es ist die Telefonmaus Pinsk. Denn da wieder mal eine Telefonmaus, das ist mir nicht mehr gelungen.
Mit diesem Gespräch kommen die Erinnerungen wieder hoch. Petra Hering erzählt mir noch so einige Geschichten von Nadja und den Russen. Der Kaffee in unseren Tassen ist längst kalt geworden.
Also wiedersehen möchte ich sie gerne mal. Und denn auch finanziell konnte ich es mir auch nicht leisten, da mal hinzufahren.
Das Leben muss ja immer weitergehen, sagt Petra Hering. Ein paar Tage nach unserem Gespräch schickt sie mir noch einige Fotos aus der Zeit um den Abzug herum. Man sieht sie und ihren Mann mit Nadja, deren Eltern und anderen Freunden im Garten stehen. Und sie schickt mir den letzten Brief von Nadja. Auf der Suche nach den Bildern hat sie ihn wiedergefunden. Der Poststempel ist schwer zu erkennen. Aber er könnte von 2007 oder 2008 sein. Nadja lebt jetzt in Belgien. Sie schreibt, dass sie mit ihrem Liebsten nach Brügge gezogen ist, ins Venedig des Nordens, und dass sie gerade Niederländisch lernt. Als ich im Netz ein bisschen nach ihr suche, finde ich auch ein Bild von ihr. Sie scheint für eine Galerie zu arbeiten, die viele russische Künstler ausstellt. Auf dem Bild sitzt sie vor mehreren Kunstobjekten und lächelt in die Kamera. Sie sieht ganz glücklich aus.
Dörte Fiedler hat Petra Hering getroffen und mit ihr über eine besondere Freundschaft gesprochen. Die Radio Wissen hier, die 100. So viele sowjetische Soldaten gab es in keinem Land außerhalb der Sowjetunion. Mehr als eine 500.000 Angehörige und Angestellte der sowjetischen Streitkräfte waren in der DDR stationiert. Der große Bruderstaat war sozusagen auf Dauerbesuch. Besonders viele Soldaten waren in Brandenburg stationiert. Rund um die Hauptstadt, wo Westen so direkt auf den Osten gestoßen ist wie nirgends sonst. Und die vielen Soldaten, die lebten meist in Kasernen, recht abgeschirmt von den Deutschen. Aber es wurden auch einige Privathäuser beschlagnahmt. Oft mussten die ehemaligen Besitzer die Häuser verlassen, aber ab und an kam es auch dazu, dass sie blieben. Und so trafen DDR-Bürger und Sowjetsoldaten direkt aufeinander. In einer WG mit dem großen Bruder gewissermaßen. Dörte Fiedler erzählt die Geschichte eines solchen Hauses und seiner Bewohner.
Die Weinbergstraße in Potsdam ist eine kurze, ruhige Straße, keine 200 Meter lang. Einige größere Mietshäuser, viele Gründerzeitvillen, manches sicher denkmalgeschützt. Gärten dahinter, größere Limousinen in den Einfahrten davor. Park und Schloss Sanssouci in unmittelbarer Nähe. Man muss wohl gut betucht sein, wenn man sich heute leisten kann, hier zu wohnen. Eine Gegend, jetzt wieder so wohlhabend wie damals, als die Häuser gebaut worden sind. Ich stehe vor dem Haus mit der Nummer 22. Eine gepflegte, zweigeschossige Gründerzeitvilla mit großen Fenstern. Daneben ein kleineres Remisengebäude, wahrscheinlich früher als Stall genutzt. Das Haus ist gut erhalten und gepflegt, ohne Luxus saniert zu sein, wie einige Häuser in der Nachbarschaft. Sympathisch, wenn man das über ein Haus sagen kann.
Besser vielleicht nicht sagen. Das nannte sich Balkonzimmer. Wir haben daraus eine Küche gemacht.
Hier wohnt Familie Funke. Und das bereits seit 5 Generationen.
Das Haus selbst ist 1873 gebaut. Diese ganze Zeile ist weitestgehend in der frühen Gründerzeit auch entstanden. 1893 ist dieses eigentlich größere und schönere Haus durch meine Urgroßmutter erworben worden. Und seitdem gehört es in unserer Familie.
Ein paar Jahrzehnte lang hat das Haus viel Wohlstand und Großbürgerlichkeit gesehen. Auch noch während und über den Ersten Weltkrieg hinaus. Ich stelle mir die Urgroßmutter vor, wie sie mit Blick auf den Garten am Morgen durch die großen Flügeltüren schreitet. Die Dienstmädchen mit gestärkten Häubchen und Schürzen klappern am Ende des Flurs mit dem Geschirr für den morgendlichen Tee. Ein großbürgerliches Ambiente.
Dieses hieß der Salon. Schauen Sie mal da, das ist der beste Fußboden von der ganzen Wohnung. Das ist überall Parkett.
Anfang der 30er Jahre, mit dem Tod des Großvaters, der ein angesehener Unternehmer war, und durch den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ändert sich die materielle Lage der Familie.
Ja, bloß das ist ein Gästezimmer.
Das Haus wird aufgeteilt und muss zum Teil vermietet werden, damit die Familie überleben kann. Und dann kommen die Russen.
Geboren bin ich 41 und damit kann man also sich sofort ausrechnen, ab wann ich Russen hier kennengelernt habe.
Alle sprechen von Russen, als die Militärs ankommen. Dabei sind Soldaten unterschiedlichster Nationalitäten in der Roten Armee vereint. Für Potsdam, wie für viele andere Städte auch, bedeutet dies, dass Kasernen und alle militärischen Gelände besetzt werden. Und darüber hinaus auch noch viele Privathäuser.
Ich kann Ihnen übrigens leider nicht sagen, wann die Russen in die Weinbergstraße 22 gezogen sind. Sie haben also eine Menge Häuser erstmal beschlagnahmt, so Siedlungsgegenden wurden bevorzugt. Allerdings, die Funke-Familie konnte mit den Russen hier in Wohngemeinschaft praktisch erstmal noch bis 48 leben.
Christian Funke vermutet, dass die Sowjets 1946 in ihr Haus einquartiert werden.
Also die anderen Mieter flogen raus, das weiß ich. In der Souterrain-Wohnung lebte ein taubstummes Ehepaar mit 2 Kindern.
Seine Mutter, die Großmutter und er als 4- oder 5-Jähriger bewohnen zu dieser Zeit längst nicht mehr alle Zimmer des Hauses. Die anderen Mieter werden ausnahmslos und ohne zu zögern vertrieben. Die Funke-Frauen und ihr Kleinkind dürfen als Eigentümer vorerst bleiben und kommen so in die ungewöhnliche Situation, mit den Befreiern und Besatzern unter einem Dach und auf derselben Etage zusammenzuleben.
Zu der Zeit muss ich Ihnen sagen, Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft, laut irgendeiner Kameradenmitteilung. Aber über sein Ergehen war nichts bekannt. Durch die ganzen Jahre, viele Jahre nicht. Und nun war das für Mutter sicherlich auch ein ganz schöner Happen. Dort Vater in russischer Kriegsgefangenschaft, wer weiß in welcher Drangsal. Und hier die Russen in einem eigenen Haus.
Ich stelle mir vor, wie der 5-Jährige im Treppenhaus steht. Und mit gemischten Gefühlen den Uniformierten, die aus der oberen Etage des Hauses kommen, entgegensieht. Neugierig. Ein wenig ängstlich vielleicht angesichts der fremden Sprache und der Strenge, die er herauszuhören meint. Große Koffer werden hereingetragen, Kisten und kleine Möbelstücke gerückt.
Sie werden es nicht glauben und ich will das auch nicht erzählen, weil ich nun ein deutsch-sowjetischen Schmus machen will. Aber ich weiß genau, dass die Rolle des kleinen Kindes im russischen Bewusstsein, hier müsse man lieb sein, eine Rolle spielt. Ich bekam in den 40er Jahren Schokolade geschenkt von den Russen. Daran entsinne ich mich ganz genau.
Dem Bild, was wir kollektiv mit dem Ausruf »Die Russen kommen« verknüpfen, entspricht diese frühe Erinnerung Christian Funkes eher nicht.
Was eben bemerkenswert war, in dieser Zeile hier in der Weinbergstraße waren bevorzugt zu Beginn Militärkünstler, die hier im Haus der Offiziere dann gewissermaßen ihr Ensemble hatten. Mit denen zu leben war nicht unangenehm, es war angenehm.
Das Haus der Offiziere, ein von der sowjetischen Armee beschlagnahmtes Konzerthaus, genutzt zur Erheiterung und Unterhaltung ihrer eigenen Truppen. Tänzer, Sänger, Zauberkünstler, Schauspieler und auch Schauspielerinnen gehören zum Ensemble. Einige davon mit neuer Wohnadresse bei den Funkes. Viel Enge hätten die Russen ihren Leuten zugemutet, meint dieser. Im Haus begegnet man sich häufig, auf den Fluren, im Treppenhaus, im Garten. Ich stelle mir vor, wie plötzlich kleine Dosen mit kyrillischer Schrift in der Familienküche auftauchen. Unbekannte Zeichen und Gerüche.
Wir haben nicht mit denen zusammen gegessen. Ich glaube aber, in dieser Etage haben wir mit denen zusammen die Küche geteilt. Und womöglich das Klo auch. Da war ein Klo im Keller. Gewaschen hat man sich im Schlafzimmer in einer Waschschüssel. Das war Standard. Ja, das war keineswegs jetzt irgendwie Zeichen von Armut. Also da war eine Menge Alltagsfraternität im praktischen Lebensvollzug.
Man verständigt sich mit Händen und Füßen. Keiner in der Familie Funke spricht Russisch.
Nee, überhaupt nicht. Die Russen gaben sich ziemlich viel Mühe, wenn sie nicht öffentlich waren, auf Deutsch das zu können. Wissen Sie, man darf das eben, der Russe im einzelnen Fall war kein Sowjetmensch. Er war natürlich, sobald er in die Kollektivität eintauchte, war natürlich ein gehorsamer, dem Regime unterworfener Mensch. Und hat dann womöglich auch manches, was er hier in den vier Wänden an Herzlichkeit voreinander zu erkennen gab, dort ganz bewusst nicht praktiziert.
Die Begegnungen zwischen Besatzern und Besetzten sind in der ersten Zeit noch nicht so sehr durch strenge Vorschriften von Seiten der Russen geprägt. In der Weinbergstraße 22 arrangiert man sich trotz der Enge mit höflicher und wohlwollender Distanz.
Wir sagten uns einfach, hier ist jetzt plötzlich etwas uns historisch vor die Füße gelegt, mit dem wir menschlich so gut es geht umzugehen haben.
1947 gibt es einen Erlass, dass die Soldaten streng von den Deutschen zu isolieren seien. Nur noch höheren Rängen, ihren Familien und Zivilangehörigen der Armee, ist es erlaubt, in Nachbarschaft mit Deutschen zu bleiben. 1948 wird jedem sowjetischen Militärangehörigen per Gesetz der außerdienstliche Kontakt zu Ausländern verboten und unter Strafe gestellt.
Also die Russen haben ja immer Furcht gehabt, dass sie sich durch die anderen Kulturen auf irgendeine Weise für sie unzulässig umarmen lassen. Das heißt also, zu viel Fraternität zwischen Deutschen und Russen war den Russen unheimlich. Uns war das vielleicht unangenehm, ja, aufgrund der räumlichen Begrenzung, aber ansonsten hatten die Deutschen ja auch in ihrer Geschichte durchaus eine gewisse Offenheit zum russischen Kulturraum. Aber die Russen nicht wahr? Beziehungsweise das Regime nicht. Sodass also alle Deutschen aus den Häusern, in denen Russen lebten, rausflogen.
Man nennt den Rausschmiss der deutschen Bevölkerung auch beschönigend Evakuierung. Die große Befürchtung auf sowjetischer Seite ist, dass die Truppen zu viel bürgerlicher Ideologie ausgesetzt seien und langsam zu verwestlichen drohten. Für die Familie Funke bedeutet das konkret, zum zweiten Mal die Vertreibung aus ihrem Haus fürchten zu müssen.
Mutter muss wohl sehr couragiert zu einem höheren Offizier gegangen sein, hat gesagt, es gibt da eine Kellerwohnung. Ich habe eine sehr gebrechliche alte Mutter, ich habe ein kleines Kind. Diese Kellerwohnung ist zu separieren, sodass wir mit ihren Leuten nicht weiter in Kontakt kommen müssen. Und erlauben Sie, dass wir dort reinziehen. Das haben sie erlaubt. Das heißt also, von 1948, als ich wiederkam aus dem Krankenhaus, fand ich Großmutter und Mutter in der Kellerwohnung vor. Zwei sehr, sehr schmale Zimmer. Halten Sie sich fest, kein Klo. Waschschüssel. Die Notdurft wurde auf einem Klostuhl verrichtet, 6 Jahre lang, der im Garten auf dem Komposthaufen geleert wurde. Aber es hatte den großen Vorteil, wir waren im Haus geblieben.
Wieder kommen die Funkes mit einer Ausnahmeregelung in eine besondere Position. Die Militärkünstler nehmen, den Keller ausgeschlossen, auch den Rest des Hauses in Besitz. Das Leben der Sowjets findet von nun an über den Köpfen der Funkes statt. Immerhin, der Garten mit seinen Obstbäumen bleibt in ihrem Besitz. Und von diesem Posten aus kann man so einiges beobachten.
Mensch, halten Sie sich fest, da war noch selbst so eine Knabenfantasie, entwickelt ja frühzeitig irgendwann eine kleine sexualorientierte Fantasie, ja. Und die Schauspielerin, die sich hier oben auf dem Pappdach, das eigentlich gar nicht betretbar war, aber sonnten und ganz unrussisch, hochleichtsinnig bekleidet sonnten, ja, regt meine Fantasie enorm an, ja. Das weiß ich also noch.
Der freundliche private Kontakt der ersten Jahre wird jedoch nach dem Umzug in den Keller selten.
Ich bin nicht sicher, ob nicht zum Beispiel Fallobst, Mutter auch den Russen Fallobst hochgereicht hat, ja. Aber nee, die Verbindung, die da dann waren, da gibt es nichts. Ich vermute, da war nicht mehr sehr viel. Aber letzten Endes, weil die Russen die Grenze ziehen mussten, ja. Nicht, weil wir sie wollten.
Ich stelle mir die Langeweile eines vielleicht regnerischen Nachmittags vor. Die Militärkünstler haben keine Probe und vielleicht plagt sie das Heimweh. Wie vertreibt man sich die Zeit? In ihren Bewegungs- und Kontaktfreiheiten eingeschränkt, werden die unmöglichsten Ideen willkommene Ablenkung. Unten im Keller sind Mutter, Großmutter und Sohn mit alltäglichen Verrichtungen beschäftigt. Plötzlich bringt ein ohrenbetäubender Lärm über ihnen die Decke zum Vibrieren.
Irgendeiner hat ein Motorrad sich geschnappt, vielleicht geklaut, und ist in diesen beiden Zimmern, die waren große Flügeltür, ist also in diesen beiden Zimmern mit dem Motorrad gefahren. Und wir lebten da drunter und haben das so gehört, ja.
Aus heutiger Perspektive und mit dem Abstand der vielen Jahre werden Episoden wie diese für Christian Funke zu amüsanten Anekdoten. Tatsächlich gehen die sowjetischen Militärs nicht gerade pfleglich mit ihren in Besitz genommenen Liegenschaften um. Aber auch hier haben die Funkes wieder Glück.
Also ich sage Ihnen, Gottlob, das Nebenhaus ist ja zur Ruine gemacht worden durch die Russen. Wenn unser Haus nicht 52 wäre freigegeben worden, es liegt nahe, dass auch unser Haus zur Ruine geworden wäre. Das war schon klar. Tendenziell war das 52 auch in etwa erkennbar, aber nicht, dass irreversible Zerstörung war. Das Herunterwohnen war schon ganz schön heftig, aber es war noch nicht so zerstörerisch. Also es war noch kein Treppengeländer verheizt, ja. Zu sowas neigten die Russen ja dann irgendwann auch mal, nicht wahr? Also diese Art von Fürsorge, nach uns kommen auch noch Menschen, das ist im Militär nicht angelegt, nicht wahr?
Als die Russen dann 1952 das Haus verlassen, geschieht das genauso unerklärt und schnell wie die Beschlagnahmung. Jedes zweite Haus wird zu dieser Zeit in der Weinbergstraße geräumt. Der Rest bleibt russisch. Dem Haus der Funkes hat der frühe Abzug der Sowjets möglicherweise den Verfall erspart. Die Familie darf es jedoch noch lange nicht in seiner Ganzheit wieder bewohnen. Später verfügt das Wohnungsamt der DDR über Mieter und Vermietung. Und erst ca. 30 Jahre später, 1983, kann die bis dahin stark gewachsene Familie Funke über alle Räumlichkeiten des Hauses verfügen.
Wenn ich jetzt so aus meiner kindhaften Gefühlslage das nochmal beschreiben sollte, nahm ich die Russen irgendwie als ein Stückchen Nachkriegswirklichkeit, als Normalität hin, auch in unserem Haus.
Für Christian Funke gibt es kein Vorher, bevor die Sowjets kamen, sondern nur ein Danach, nach dem Abzug. Von klein an lebt er mit russischer Präsenz. Als er nach seiner Studienzeit als junger Lehrer nach Potsdam zurückkehrt und frisch verheiratet mit seiner kleinen Familie wieder zwei Zimmer des Hauses bewohnen kann, spielen seine Söhne im Garten mit den Kindern der russischen Offiziere. Die Alltagsfraternität im Privaten, wie er es beschreibt, bleibt über Jahrzehnte erhalten. Und dann fällt die Mauer.
Für uns war das schon gewissermaßen ein Wunder, dass Politik plötzlich hier zustande kriegt, nicht wahr? Denn das, was hier an Russen war, das war erstmal durch die Jahrzehnte hindurch für mich ein Ewigkeitsthema. Und siehe da, die Ewigkeit hat ihre zeitliche Begrenzung.
In der Weinbergstraße ist heute nichts mehr von den Russen zu spüren.
Herr Funke behält sein Haus. Dörte Fiedler war das mit der Geschichte über ein Haus, das von Sowjets nach dem Krieg beschlagnahmt wurde.
D-Radio Wissen 100.
Freundschaft, als der große Bruder ging, unser Thema heute.
Also für uns wurde auch sehr viel gemacht. Es kamen Artisten aus Russland, wir haben eigene Kino gehabt. Wir haben auch Bananen gehabt zu der Zeit. Aber wir haben immer RTL geguckt oder Sat.1 Glücksrad. Wir haben kein Wort verstanden, damals Deutsch. Aber Glücksrad haben wir immer geguckt und waren immer von Maren Hilser oder wie die hieß, begeistert.
Für viele Menschen aus der Sowjetunion war es eine schöne Zeit. Die Zeit mit der Armee in der DDR. Aller Stritz zum Beispiel hat sich wohl gefühlt in Wünsdorf. So wohl, dass sie wieder zurück wollte, nachdem sie mit den Truppen wieder abgezogen ist. und sie ist zurückgekommen. Statt sowjetischen Uniformen schneidert sie jetzt Latex-Uniformen. Ihre Geschichte gleich in der 100. Außerdem gibt es Geschichten rund um das Gerümpel, das die Russen zurückgelassen haben nach dem Abzug. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Wenn 330.000 Soldaten und fast 200.000 zivile Angestellte abziehen, dann muss das alles wohl organisiert werden. Die Kasernen, Truppenübungsplätze, Häuser, das alles muss ja dann an die neuen Eigentümer, den Bund zum Beispiel, übergeben werden. Am besten besenrein. Bei dieser Übergabe lief aber nicht immer alles rund. Und das mit dem Besenrein, das hat auch nicht geklappt. Da kann Johannes Tarnow ein Lied von singen, beziehungsweise Geschichten von erzählen. Er arbeitet bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und hat Anfang der 90er Jahre das Bundesvermögensamt in Erfurt aufgebaut. Sein Job, die Immobilien von den Russen übernehmen. Meine Frage an ihn, wie kamen Sie zu dem Job?
Ich war vor der Wende schon Leiter eines Bundesvermögensamtes in der damals ja noch etwas kleineren Bundesrepublik. Und als die deutsche Einheit kam, stand die Frage, wer denn von den Kollegen aus der alten Verwaltung bereit sei, in der ehemaligen DDR, also jetzt in den neuen Bundesländern, die Aufgabe zu übernehmen, die da ansteht. Und das schien mir eine sehr interessante Aufgabe zu sein. Ich bin auch bis heute hier geblieben. Es hat sich auch erwiesen. Es war auch interessant.
Haben Sie denn von Anfang an gedacht, dass es später knifflig werden könnte?
Also das war klar, dass es knifflig werden könnte. Das war ja nur ein kleiner Teilausschnitt aus der deutschen Einheit und der Abzug der Russen war natürlich mit, glaube ich, die politisch kniffligste Aufgabe. Politisch für uns natürlich nicht. Als Behörde hatten wir das zu tun, was da vereinbart war. Aber knifflig war das natürlich schon, denn das waren völlig neue Kontakte für alle Seiten.
Können Sie denn Russisch? Denn Sie mussten ja auch mit den Betroffenen verhandeln.
Nein, ich kann gar kein Russisch. Ich habe eine typische westliche Schulausbildung ohne jedes Wort Russisch. Wir hatten aber hervorragende Russischdolmetscher. Das waren alles NVA-Offiziere, die in der Sowjetunion studiert hatten. Und daher sowohl als Soldaten wie auch wegen ihres Russisch und der Kenntnis der russischen Seele durchaus die besten Dolmetscher waren, die man sich da vorstellen kann.
Hat das gut funktioniert mit dem Dolmetschen?
Ja, merkwürdigerweise eben nicht.
Obwohl Sie die besten Dolmetscher hatten. Ja, was war da los, Herr Tarnow?
An deren Russischkenntnissen habe ich keinen Zweifel gehabt. Vorher nicht und hinterher nicht. Aber das klemmte immer und hakte immer und ging nicht richtig. Und das wirkte immer so, als ob sie es nicht richtig übersetzt hätten. Und die Russen legten ihre Stirn in Falten. Wir haben uns dann nach einiger Zeit völlig auf die russischen Dolmetscher eingelassen, die da natürlich auch saßen, die bei weitem nicht so gut Deutsch sprachen, wie unsere Dolmetscher Russisch sprachen, denen man das auch immer mal wieder erklären musste. Aber die russischen Dolmetscher, die hatten halt einfach das Vertrauen der anderen Seite und dann war es gut. Und unsere Dolmetscher haben dann nur daneben gesessen und mir hinterher erzählt, ob das, was die Russen da übersetzt haben, so einigermaßen gestimmt hat.
Also das heißt, die Russen wollten einfach lieber ihre Leute haben?
Ja, die haben nur ihren Leuten ausreichend vertraut, warum auch immer.
Ihre Aufgabe war es ja, wie gesagt, die Immobilien abzunehmen, sozusagen, die die Russen dann hinterlassen sollten. Was waren das für Immobilien?
Naja, das waren natürlich im engeren Sinne militärische Liegenschaften aller Art, aber auch ein bisschen im weiteren Sinne, das kennen wir im Westen gar nicht so. Die Russen hatten ja auch viel Zivilgefolge dabei, das nicht etwa irgendwo außerhalb, sondern oftmals auch in den Kasernen wohnte. Es waren Schulen dabei, wo die Kinder dieser Zivilgefolgeleute, aber auch der Soldaten zur Schule gingen. Also es war quer durch die Bank, Krankenhäuser waren dabei, alles, was man sich so denken kann, wenn man eine halbe Million Leute in einem fremden Land unterbringen möchte.
Was waren denn die Bedingungen der Russen zu dieser Übernahme der vielen Immobilien, die Sie beschrieben haben?
Also wir hatten natürlich auf beiden Seiten Bedingungen und die waren so ein bisschen nachgebildet den Bedingungen, wie auch die Westalliierten beispielsweise in Westdeutschland ihre Kasernen haben. Aus unserer Sicht war es so, dass die Kasernen waren hauptsächlich Besenreihen zurückgegeben werden mussten. Und aus Sicht der Russen war es jedenfalls in der Anfangsphase so, dass sie gerne für die Werte, die sie da hinterlassen haben, so haben sie sich das vorgestellt, aus unserer Sicht für die Werte, die sie da geschaffen hatten, Geld zu kriegen hatten.
Was haben Sie dazu gesagt?
Naja, also allzu viel Werthaltiges hatten die Russen da nicht gebaut. Die haben natürlich die Liegenschaften genommen, so wie sie waren nach dem Krieg. Und das, was sie denn da gebaut hatten, also um eine kaiserliche Wohnsiedlung herum etwa einen Plattenzaun zu errichten, das hatte natürlich in der neuen Bundesrepublik überhaupt keinen Wert. Und ein Tanklager, das verrostet war und wo das Öl auslief, hatte auch in der neuen Bundesrepublik keinen Wert. Wir sind uns da in keinem Fall einig geworden.
Das heißt, die Russen haben kein Geld gekriegt.
In der Anfangszeit war es, wie gesagt, nachgebildet den Regelungen, wie sie mit den Westalliierten auch waren. Das hat halt nie geklappt, weil die Russen völlig andere Vorstellungen hatten, als das, was wir da an Mini-Werten hätten möglicherweise anbieten können. Die Dinge haben da etwas gestockt. Wir haben uns dann vereinbart und gesagt, wir verzichten erstmal auf diese Regelung, mal sehen, was die Politik da aushandelt. Und tatsächlich ist es ja dann zu einer großen Zahlung gekommen an die russische Seite, die dann für Wohnungen in der damaligen noch Sowjetunion, später in diesen russischen Teilstaaten verwendet worden sind.
Damit eben die ganzen Soldaten, die abgezogen sind und die zivilen Helfer dann Wohnraum haben in der Sowjetunion. Wie kann man sich diese Verhandlungen vorstellen? Wie liefen die ab? Also wenn man so Geschichten hört von Verhandlungen mit Russen, dann spielt immer Wodka eine wichtige Rolle. War das bei Ihnen auch so?
Ja, das musste ich auch erst noch lernen. Ich war gewohnt, dass man möglichst mit nüchternem Kopf zur klaren Tageszeit über schwierige Sachen spricht. Aber ohne Wodka ging das überhaupt nicht. Und da war mal eine niedliche Geschichte passiert, die vielleicht jemanden, der hier aus den neuen Bundesländern kam, nicht passiert wäre. Mir ist sie aber passiert. Irgendwann war der Wodka zu Ende und dann stockten die Verhandlungen, weil der Wodka zu Ende war. Dann ging es nicht weiter und dann habe ich schnell jemanden losgeschickt und habe gesagt, hol doch mal irgendwas aus der Kaufhalle, ganz schnell muss das gehen. Da kam da wieder mit einer Flasche Napoleon, stellte die auf den Tisch und die Verhandlungen brachen ab. Die eisige Gesichter auf der Gegenseite, eisiges Schweigen, die Russen packten ihr Papier ein und gingen weg. Und ich habe dann hinterher mal unsere Dolmetscher gefragt, habe gesagt, was war denn jetzt los? Und da sagten die, naja, das war jetzt der einzige Imperialist aus dem Westen, der es mal bis Moskau geschafft hat, auf den sie da hingewiesen haben, auf Napoleon. Das war ein Riesenaffront.
Oh mein Gott, und da haben Sie natürlich nicht dran denken können. Ja.
Das habe ich nicht gewusst. Das hat mir für diese Situation auch leid getan. Aber es war dann auch nicht zu retten.
Beim nächsten Mal gab es Moskowskaja oder so.
Wir haben uns dann an die Gepflogenheiten gewöhnt und hatten immer irgendwas in Griffweite, was unverdächtig war.
Nun haben Sie schon gesagt, die Verhandlungen waren dann irgendwann relativ erfolgreich. Es gab dann die Übergabe von den Immobilien. Sie haben schon gesagt, Bedingungen aus der Bundesrepublik war besenrein hinterlassen. Hat das funktioniert?
Das war auch so, wie gesagt, nachgebildet dem, wie es mit den Westalliierten auch gemacht wird, gibt es besenrein hier. Ich brauche nichts mehr zu sanieren, aber besenrein muss es schon sein. Das heißt Müll weg, Schrott weg und alte Möbel weg. Das hat schon beim ersten Mal grandios nicht funktioniert. Der betreffende Bürgermeister der Kommune, in der die Kaserne lag, der rief uns an und sagte, um Gottes Willen, was habt ihr mit den Russen gemacht? Das ganze Gerümpel liegt im Wald. Man sagt, na, das scheint nicht die Lösung der Wahl zu sein, die wir da fordern. Wir haben dann von da ab die Russen immer nur gebeten, den Schrott und den Müll so ein bisschen sortiert in der Kaserne auf den großen Haufen zu legen.
Was war denn das für ein Schrott und für ein Müll?
Also Müll aller Art, Sperrmüll, Hausmüll, Apothekenmüll, Krankenhausmüll, guter, weniger guter, schlechter und gefährlicher Müll. Aber natürlich auch Schrott in großen Mengen, Metallschrott, der ließ sich verwerten, das war das Erfreuliche daran. Aber auch Munition und Munitionsreste.
Oh, da wird es dann aber gefährlich, ne?
Das war nicht ganz ungefährlich. Das hat die Entsorgung von dem Schrott natürlich erheblich verkompliziert, weil man immer damit rechnen musste und zuweilen war auch tatsächlich scharfe Munition dabei.
Ist denn bei dieser Entsorgung der Altlasten dann auch mal wirklich was passiert?
Es hat einmal einen schweren Unfall gegeben, der tödlich ausgegangen ist auf einem großen Schrottplatz. Das war auf dem jetzigen Truppenübungsplatz, damals auch Truppenübungsplatz Ohrdruf, wo ein solches Schrottgebirge abgetragen wurde. Der Schrott gehörte, solange die Russen noch nicht abgezogen waren, gehörte den Russen. Wir haben also nur moderiert die Vereinbarung, die die Russen mit Schrottunternehmern hatten. Und haben gesagt, naja, wenn ihr das weghaben wollt und wollt auch noch Geld dafür, dann müsst ihr einen Schrottunternehmer bestellen, der holt euch das ab und gibt euch vielleicht noch ein bisschen was dafür. So war es auch. Aber es waren offenbar Fässer dabei, die eine leicht entzündliche und explosive Flüssigkeit enthalten hatten. Und der Schrottunternehmer hatte dann irgendeinen armen Teufel dran gesetzt, das Fass auseinanderzuschneiden, damit es in die Schrottpresse passte. Und bei der Gelegenheit ist es explodiert und der arme Arbeiter ist da zu Tode gekommen.
Das heißt, wirklich gefährlich. Nun haben Sie schon gesagt, es gab einige Altlasten, auch Munition. Wie kontrolliert man denn überhaupt, ob da noch was auf dem Gelände liegt? Es sind ja riesige Kaserngelände, es sind ganze Truppenübungsplätze.
Ja, also die erste Hoffnung war die, dass die Russen die Munition mitnehmen oder aber jedenfalls geordnet irgendwo ablagern, sodass man sie dann entsorgen kann. Das hat auch nur so lala geklappt. Die noch verwendbare Munition haben sie gewiss mitgenommen, aber ganz vieles lag eben auf den Übungsplätzen noch rum. Teilweise Blindgänger, teilweise schlicht scharfe Munition, die irgendjemand da liegen gelassen hatte. In der Phase des Besenrein, aber auch danach, haben sie dann manchmal versucht, das Zeug verschwinden zu lassen. Wir hatten wieder auf diesem Übungsplatz in Ohrdruf einen großen Erdfall. Das ist so ein Karstgebiet, in dem sich Dolinen bilden, also so Erdlöcher durch Auswaschung im Untergrund. Das war ein 30 Meter tiefes Loch. Das kannten wir von vorher schon. Und als wir dann die Kaserne übernehmen wollten, war das Loch bis oben hin voll. Wir haben schon geahnt, was das sein könnte, und ich hatte mal die Gelegenheit, mit dem letzten kommandierenden General in Nora mit einem Hubschrauber über dieses Gelände zu fliegen. Das haben wir dann auch gemacht und habe ich an der Stelle, wo dieser Erdfall war, gebeten, der Hubschrauber möge doch mal in der Luft stehen bleiben. Das ging plötzlich nicht. Das war verboten, das geht auch technisch nicht, und er schoss also mit affenartiger Geschwindigkeit über das Loch. Wir konnten nicht reingucken. Wir haben später, ich denke anderthalb Jahre lang, für viele hunderttausend Mark, monatelang, Schicht für Schicht, was rausgeholt. Munition, Chemikalien, Minen, scharfe Munition, eine Schicht Sand, damit man was draufschmeißen kann, ohne dass es gleich explodiert. Und die nächste Munitionsschicht und Schrott und Chemikalien aus dem Krankenhaus und Reinigungsmittel. Also alles das, was man weder anfassen möchte, noch was man im Untergrund haben möchte.
Wahrscheinlich auch mit großen Langzeitfolgen dann für diese Gegenden. Jetzt beschreiben Sie die ganzen Dinge und da möchte man Kopf schütteln und möchte sagen, oh mein Gott, was ist das für ein anstrengender und ermüdender und furchtbarer Job? Haben Sie das bereut, damals, als Sie gefragt worden sind, als Einziger aufzuzeigen und zu sagen, ja, ich gehe in den Osten und mache den Job?
Ich habe das zu keinem Zeitpunkt bereut. Es war etwas ganz Spannendes und ich habe manchmal gedacht, jede Generation in Deutschland hat einmal die Chance, in einer Aufbruch- oder Nachkriegsphase mal dabei zu sein. Und das war meine Chance, in einer Aufbruchphase dabei zu sein, die deutsche Einheit ein bisschen mithelfen zu verwirklichen. Und in diesem Teilaspekt, wir haben ja später dann ganz andere Aufgaben auch noch gehabt, aber in diesem Teilaspekt als erster Mal die Dinge anzufassen. Angefasst werden mussten sie ja.
Johannes Thanow, vielen Dank. Mit der Frau, deren Geschichte wir jetzt erzählen, würde ich gerne mal einen Kaffee trinken und russisches Gebäck essen. Alla Stritz wirkt so sympathisch, hat ein so ansteckendes Lachen und hat so viel zu erzählen. Sie ist 50 Jahre alt und kam mal mit ihrem Mann aus St. Petersburg, dem ehemaligen Leningrad, nach Wünsdorf ins Hauptquartier der Sowjettruppen in der DDR. Ihr Mann war Unteroffizier und sie hat in der Kasernenschneiderei gearbeitet und Uniform genäht. Als dann die Wende kam, mussten auch sie und ihr Mann zurück. Doch sie ist wiedergekommen, weil sie Wünsdorf schöner findet als St. Petersburg. Und sie näht immer noch Uniform, allerdings welche aus Latex. Christian Grasse hat sie besucht.
Ich bin mit Alla Stritz in ihrer Schneiderei verabredet, in einem Gewerbegebiet südöstlich von Berlin.
Hallo.
Christian, hallo.
Hier entwirft die gebürtige Russin Latexuniform.
Das ist jetzt neue Kollektion, Hemdkirch.
Alla ist 50. Sie hat lange blonde Haare und trägt Tonschuhe, enge schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo ihrer Schneiderei und eine Halskette mit goldenem Kreuz.
Das sind die Stirne, also Schulterklappenstirn.
Mit Uniform kennt sich Alla ziemlich gut aus, denn Militärkleidung schneidert sie nicht erst seit heute, sondern schon seit Jahrzehnten.
Sind das irgendwelche oder haben die eine Bedeutung, haben die einen militärischen Kontext?
Das sind die militärischen.
Nicht weit von hier war sie als Offiziersgattin in einem sowjetischen Militärstützpunkt angestellt. Bis 1991 waren also eher Oberste und Generäle ihre Kunden. Heute sind es Latex-Liebhaber.
Ist halt Fetisch.
Nach einer kurzen Tour durch ihr kleines Fetischreich gehen wir in Allas Büro.
Möchten Sie Tasse Kaffee? Ich habe russische Süßigkeiten da.
Dort erzählt sie mir ihre Geschichte und die beginnt mit einem Foto.
Das sind Sie.
Das bin ich.
Das Schwarz-Weiß-Bild ist schon ziemlich vergilbt und stammt vom Tag ihrer Ankunft in Wünsdorf.
Und ich kam am 22. September, das weiß ich noch genau, 86.
Alla sieht man in der Mitte des Bildes mit lockigen, langen, blonden Haaren und sie trägt eine weiße Stoffjacke und in der rechten Hand hält sie eine kleine Reisetasche. Das heißt, sie ist gerade erst angekommen in Wünsdorf. Vor ihr steht ihr vierjähriger Sohn. Hinter ihr 7 Soldaten in Uniform und alle lächeln und wirken absolut glücklich, ist aber auch ganz klar, denn sie sind endlich angekommen in ihrer neuen Heimat.
In Wünsdorf haben wir 3 Raumwohnungen gekriegt. Das Haus wurde neu gebaut. Ich kam da rein und habe gesagt, oh, das ist wie ein Palast. Palast, also Riesenwohnung.
Ihr Mann ist zu der Zeit Unteroffizier und seine Versetzung nach Wünsdorf ist für die junge Familie natürlich sowas wie ein Lottogewinn. Bis zu 75.000 Männer, Frauen und Kinder leben auf dem Militärstützpunkt und im Vergleich zu den Lebensverhältnissen in ihrer alten Heimat Leningrad ist das super für sie.
Wir haben 2 Raumwohnungen gehabt, wo wir mit unserem Sohn gewohnt haben und mit meinen Eltern, also 5 Personen in 2 Raumwohnungen.
Alla wollte schon immer Schneiderin werden, vor allem als sie 16 war. Damit musste sie aber noch ein bisschen warten, und zwar bis sie volljährig war, denn ihre Eltern hatten ganz andere Pläne für sie.
Bei mir in der Familie sind Ärzte und natürlich meine Mutter hat gewünscht, dass ich auch Zahnärztin werde und ich habe gesagt, nein, möchte ich nicht.
Und dann haben Sie Modedesign studiert.
Ja, also ich habe sehr gut Schule abgeschlossen. Also ich habe im Zeugnis nur also alle 5 gehabt, was auf Deutsch sehr schlecht ist, weil bei uns in Russland andersrum. Bei uns ist die beste Note 5. Also ich musste nicht mal Prüfungen machen. Also ich wurde sofort angenommen.
Mit 18 begann sie dann ihr Modedesign-Studium an der Kunstakademie in St. Petersburg. Und im gleichen Jahr wurde sie auch schwanger und hat ihren langjährigen Freund Alexander geheiratet.
Wir kannten uns, wo wir noch klein waren. Also wir haben Ferien zusammen verbracht bei Omas und da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir geheiratet.
1986 dann also der Befehl zur Versetzung ihres Mannes nach Wünsdorf. Und für alle ist das das absolute Paradies. Eine neue, große und kostenlose Wohnung. Die komplette Grundversorgung zahlt Moskau. Und sie wird zum zweiten Mal schwanger. Und außerdem klappt es auch noch mit einem neuen Job. Denn als studierte Modedesignerin heuert sie in einer Schneiderei an und die liegt direkt neben dem Offiziershaus.
Und dort habe ich dann auch gearbeitet. Aber wir haben wirklich nur für die, also Major oder, also nur für oberste Schicht genäht.
Und das waren alles Frauen?
Nein, wir haben am Bügel einen Mann gehabt. Hieß auch Alexander.
Und auch aus dieser Zeit zeigt mir Alla ein Foto. Darauf sieht man sie vor einem Schneidertisch. Und an der Wand hängt eine Tafel mit Angaben zu Schnittgrößen. Und links daneben steht ein Kassettenrekorder auf dem Fensterbrett.
Wenn was Neues gab es in Russland, neueste Lieder haben wir dann gehört und dann mitgesungen. Sehr populär war Gruppe Laskavy Mai, also Bele Rose war Lied. Белые розы, белые розы.
Ja, immer wenn Alla von Wünsdorf redet, dann klingt es immer so, als wäre alles harmonisch gewesen, freundlich und spaßig. Aber ganz ehrlich, ich kann das nur schwer nachvollziehen, denn man muss wissen, Wünsdorf wird in dieser Zeit vom fernen Moskau versorgt und ist vom Rest der DDR komplett abgeschottet.
Wir dürften auch keinen Kontakt haben zu den Deutschen. Also das war sowieso so eine geschlossene Stadt, wie die Deutschen gesagt haben, Klein Moskau.
Warum durften Sie keinen Kontakt haben zu Deutschen?
Alle in Wünsdorf. Also wir, uns hat Kommandier, also Chef von unseren Männern gesagt, also wir auf keinen Fall. Auch nicht nach Berlin fahren. Wir dürfen nicht nach Berlin, aber wir sind trotzdem gefahren. Wir wussten nicht mehr, wie wir zurückkommen. Und dann konnten wir kein Wort Deutsch sprechen. Und dann kamen so eine alte Oma und Top und die haben mit Händen, mit Füßen und mit gebrochenen Russisch. Am Ende haben wir alle gelacht und die sind dann mit uns gefahren und haben gesagt, hier, Zug, Wünsdorf.
Bei diesem einen Berlin-Besuch bleibt es auch nicht, erzählt mir Alla. Und auch das mit dem Kontaktverbot zu den Deutschen nimmt sie nicht ganz so ernst. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, denn 75.000 Menschen in 600 Hektar Kasernenfläche und knapp 700 Gebäuden verteilt, das muss sich doch irgendwann eng anfühlen, sage ich ihr.
Gut, Wünsdorf ist ziemlich groß. Also man ist viel spazieren gegangen. Ja, also wir haben in Wünster See gehabt, also im Sommer natürlich baden. Es wurden sehr viele so eine Stadtreisen angeboten, also mit russischem Bus halt, aber wir waren in Dresden, also wir überall. Also nach Schwerin sind wir gefahren.
Nee, das glaube ich Ihnen auch. Mm-hmm. Aber das, für einen Außenstehenden ist es sehr schwer zu verstehen, also auch dieses Lebensgefühl.
Aber man muss Wünster wissen. Wie gesagt, Wünster ist riesig. Der ist groß.
Ja, aber die Welt ist größer.
Ja, die Welt, ja, das stimmt schon. Also für uns wurde auch sehr viel gemacht. Es kamen Artisten aus Russland. Wir haben eigene Kino gehabt. Wir haben auch Bananen gehabt zu den Zeiten.
Haben Sie damals eigentlich in Wünsdorf auch westliche Medien empfangen oder auch geguckt?
Ja.
Fernsehen, Radio?
Mhm, wir dürften es. Naja, gut, ich weiß nicht, wahrscheinlich aber nicht, aber wir haben immer RTL geguckt oder Sat.1 Glücksrad. Wir haben kein Wort verstanden, damals Deutsch, aber Glücksrad haben wir immer geguckt und waren immer von Maren Gilser oder wie die hieß, begeistert.
Genug geplaudert, fangen wir an mit Maren Gilser. Ja. Bitteschön.
Mit Maren Gilser und Bananen gegen den Lagerkoller, das klingt toll, oder? Im sowjetischen Wünsdorf wurde offenbar viel gelacht. Dieser Eindruck verstärkt sich auch noch, denn jetzt zeigt sie mir ein Video, und zwar von einer Feier im alten Haus der Offiziere. Auf dem Bildschirm flimmert so eine Mischung aus Schultheater und Castingshow, so wirkt es zumindest auf mich. Club der Kreativen heißt diese wunderbar und auch irgendwie total skurrile Laiendarbietung. Das hat sie mir so übersetzt.
Wer kann besser Gedichte oder irgendwie so lustige Spielwaren?
Ja, auf dem Bildschirm vor mir sehe ich jetzt Männer und Frauen in glitzernd bunten Kostümen auf der Bühne stehen und ein wirklich schunkelndes Publikum, teilweise in Uniform, und da ist wirklich eine Spitzenstimmung. Diese Aufnahme, die Alameda vorführt, ist irgendwie verstörend, aber gleichzeitig auch faszinierend, denn es ist eine Zeitreise in diesen absolut abgeschotteten Ort, der wohlgemerkt mitten in dem abgeschotteten Land DDR liegt. Also die Zone in der Zone, könnte man sagen.
Da haben wir ein Lied umgeschrieben und haben eigentlich über solche Zustände gesungen, welche nicht so gut. Wir haben natürlich auch nicht so schöne Seiten gehabt, auch in Wünsdorf. Und das haben wir so lustig besungen und vorne saßen Oberst und dann halt Majors und die haben so mich so böse angeguckt und so geklatscht, aber man hat so gemerkt, dass sie so nicht so gerne das hören wollen.
Jetzt betritt Alla die Bühne und für die nächsten 5 Minuten ist sie der absolute Star dieser sowjetischen Parallelgesellschaft. Hinter ihr steht ein kleiner Frauenchor und eine Band fängt an zu spielen. Und sie trägt weiße Absatzschuhe, die sehen echt toll aus, dazu schwarze Leggings und darüber trägt sie eine sowjetische Paradeuniform. Und das Oberteil, das hat sie auch leicht umgestaltet, und zwar mit einer weißen Stoffblume und Pailletten.
Ich weiß nicht, von wem das ich auch gekriegt habe, kann mich nicht mehr erinnern. Einfach angezogen, sie war auch so ein bisschen zu groß. Und dann ist eine Mütze, weiße Mütze dazu. Hm? Auch haben alle geklatscht und gebrüllt. War schön. Nach dem, also diese Vorstellung haben viele mich erkannt und dann immer aus dem Auto, Soldaten haben immer gehupt.
Dann weißt
ja,
du,
ja.
So
ja.
Tja, ich glaube, dieser Auftritt ist nicht nur für alle sowas wie ein persönlicher Höhepunkt in Wünsdorf. Denn wenn sie von diesem Abend am 19. Januar 1989 erzählt, dann wird ganz klar, dabei handelt es sich um eine kollektive Erinnerung. Und die wird natürlich gerne geteilt im russischen sozialen Netzwerk V-Kontakte. Da gibt es diverse Videos von dieser Zeit. Die Gruppe Wünsdorf hat sogar über 10.000 Mitglieder und die meisten Nutzer schwärmen von dieser doch irgendwie scheinbar sorglosen Zeit. Das ist so nicht mehr lange weitergehen kann, das ist auch aller klar, denn wir sind mittlerweile im historischen Jahr 1989.
Endlich frei! Fahr los, die Grenzen müssen weg!
Am 9. November 1989 fällt die Berliner Mauer und reißt auch gleich den eisernen Vorhang mit. Die Sowjetunion bröckelt. Eine absolut aufregende, aber natürlich auch unsichere Zeit für beide Seiten. Und auch wenn es ihr verboten ist, Alla trifft sich in der Zeit immer häufiger mit Deutschen, und zwar in einem Nachbardorf, denn ihre Neugier ist einfach zu groß.
Das war wirklich in Großkörs, habe ich in einem Restaurant gesessen und habe mit einem Mann, einem deutschen Mann gesprochen. Er hat aber sehr gut Russisch gesprochen. Ja.
Dass das verboten ist, weiß sie natürlich. Nach ein paar Minuten wird ihr dann aber auch klar, der Mann will was von ihr, und zwar Ostmark in D-Mark umtauschen. DDR-Bürger dürfen ja das neue Westgeld nur zum Kurs 1:2 tauschen und das auch nur begrenzt.
Und wir dürfen 1:1, egal welche Summe. Und dann natürlich kamen sehr viele Deutsche zu uns und haben gesagt, könnt ihr vielleicht uns helfen, wir haben nur so viel Geld und wir wollen nicht das 1:2. Und wir haben es gemacht, kann ich jetzt sagen. Jetzt ist schon ein bisschen.
Sie weiß bis heute nicht, ob es dieser Leichtsinn war, der ihr letztendlich zum Verhängnis geworden ist. Aber Fakt ist, im Mai 1991 ist der Spaß dann erstmal vorbei.
Ja, ich kam nach Hause, also ich habe sein Gesicht gesehen, ich habe gleich gesagt, was ist los? Er sagt, ja, sie haben also rausgekriegt, dass ich einen Kontakt zu den Deutschen hatte. Mhm. Du wurdest da und da gesehen und wir haben jetzt 24 Stunden Sachen zu packen, Deutschland zu verlassen. Ja. Von Bahnhof Wünsdorf fuhr jeden Tag ein Zug nach Moskau. Wir haben Begleiter gekriegt und er hat unsere Pässe, dass wir dann wahrscheinlich nicht abhauen. Es sind doch sehr, sehr viele abgehauen, auch nach Westen damals.
Über Nacht muss sie dann also zusammen mit ihrem Mann und den zwei Kindern zurück nach Russland, zurück in die alte Welt, zurück in die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung der Eltern. Ein absoluter Tiefpunkt, aber es kommt noch schlimmer.
Wieder zurück nach St. Petersburg. Also, na gut, es gab wirklich nichts mehr. Gab es in Läden nichts mehr zu kaufen. Das ist keine Arbeit. Ich war halt gut, Kinder waren, also mit Kindern beschäftigt, wenn man zwei Kinder hat, dann. Mein Mann hat damals also sofort Arbeit gefunden. Meine Freunde kamen einmal abends und haben gesagt, wo ist dein Mann? Ich sage, na, er hat Spätschicht. Na komm, wir zeigen dir, wer Spätschicht hat. Ja, dann habe ich schon gesehen. Merkst du nicht, dass dein Mann sich betrübt mit deiner besten Freundin? Ich habe gesagt, nee. Wir waren zusammen mit meiner Freundin, wir kannten uns schon über 10 Jahre. Ja, dann war er halt Scheidung sehr schnell. Also er hat Scheidung durch und nächsten Monat hat er sie geheiratet. Hat Kind mit ihr gekriegt. Jetzt hat er aber wieder schon neue. Meine Mutter an Krebs erkrankt, Lungenkrebs, also war hart.
Alla kommt also zurück nach Hause und muss zusehen, wie das eigene Land zerfällt und ihre Ehe zerbricht. Arbeit findet sie auch nicht. Sie ist völlig allein mit zwei Kindern, ihrem alten Vater und der todkranken Mutter. Und sie will natürlich nur eins, zurück nach Deutschland und ein besseres Leben führen. Und dafür kämpft sie auch, 2 Jahre lang.
Und dann kam ich als Touristin erstmal, natürlich bin ich nach Wünsdorf. Erstmal zu gucken, weil wir haben noch da unsere Freunde gehabt. Und da hat ein Mann gesagt, du, ich habe einen Deutschen und er sucht Zimmermädchen oder in der Küche zu helfen. Gut, ich sage, ich brauche Visum oder sowas. Er sagt, naja, versuchen wir dann nächstes Jahr. Und dann hat er mir Einladung mitgegeben. Nach 2 Jahren, 93, kam ich dann zurück. Und dann habe ich so eine Aufenthaltsgenehmigung damals gehabt. Dann haben wir Arbeitserlaubnis haben wir beantragt. Habe ich gekriegt, auch befristet erstmal für 1 Jahr. Ja, habe ich erstmal meine Tochter mitgenommen. Sie hat kein Wort Deutsch gesprochen. Sie hat immer so geheult und hat gesagt, Mutti, ich verstehe doch kein Wort, ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Und
aber wie wäre es denn eigentlich für Sie? Wann haben Sie denn eigentlich Deutsch gelernt? In Wünsdorf haben Sie ja nur Russisch gesprochen.
Ja, nach und nach. Ich meine, gut, ich war schon ein bisschen älter. Wenn man so zurückkommt und schon sagt, so 30, über 30 ist, dann lernt man nie so schnell. Ich musste schreiben, meine so Biografie. Ich, Alla Stritz, geborene Bolschakowa, geschiedene Golovina, wurde dann 1964 in Leningrad geboren. Also wirklich so richtig in Sätzen schreiben. Dann haben sie mir Zeitung gegeben, dann musste ich Zeitung lesen und dann musste ich auch erzählen, ob ich dann verstanden habe.
Und so wird langsam, nach und nach, Stück für Stück alles ein bisschen besser. Alas Vater pflegt seine krebskranke Frau in St. Petersburg, ihr Sohn bleibt vorerst bei der Stiefmutter und Ala sucht ihr Glück in Wünsdorf ein zweites Mal und sie findet es.
Ja, er war Koch und da und ich habe dann halt in der Küche geholfen, so haben wir uns kennengelernt. Er war jünger als ich, also 7 Jahre haben wir Altersunterschied. Und wo er seinen Eltern mich vorgestellt hat, die waren natürlich nicht begeistert. Frau, geschieden, Russen, Eltern mit 2 Kindern, also ich habe komplettes halt, negatives Paket mitgebracht. Aber jetzt sind wir schon fast 20 Jahre zusammen und am 12. Juli 1996 haben wir geheiratet. Wir haben uns nicht mal gestritten in allen Jahren. Also. Wir sind schon Oma und Opa und für Enkelin ist natürlich auch, das ist die Opi-Opi.
Eine neue Familie hat Ala gefunden. Nun fehlt eigentlich nur noch eins, der richtige Job. Denn das Entwerfen von Kleidern und das Handwerkliche am Schneidern, das fehlt ihr wirklich sehr.
Ja, habe ich mich dann beworben in verschiedenen Schneidereien. Aber das war wahrscheinlich nach der Wende, viele gesagt haben, ach, wir brauchen nicht mehr nähen, es gibt jetzt alles. Und in Schneidereien, man hat dann gesessen und diese Hose gekürzt oder Sachen repariert oder Reißverschlüsse ausgetauscht. Und da habe ich gesagt, ey, dafür habe ich nicht studiert, das ist mir zu schade. Ich sage so, mein Traum irgendwie so, mich selbstständig zu machen, auf eigenen Beinen zu stellen und ja, zum Latex. Weil Latex, das war für mich interessant, das war was Neues. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es. Muss ich auch was noch dazu lernen, zum Beispiel beim Schnitt zu machen, weil das ist schon ein bisschen anders als aus normalem Stoff, die Sachen. Alle wollen, dass das eng sitzt und also körperbetont.
Können Sie mit der Szene auch was anfangen oder war das für Sie am Anfang so, ja?
So. Genau so war das. Ich sage so, über Sex haben wir zu den Zeiten, so wie Sowjetzeiten, nicht darüber geredet, ja. Und da sagten sie, oh, was ist dann, schwitzt man da? Und hast du dann selbst angezogen? Hast du das probiert? Ich sagte, na natürlich, weil ich musste es wissen, wie das überhaupt ist, da drinnen zu sein.
Klar, man kann ja nicht Dinge verkaufen, die man, ja, von denen man selber nicht weiß, wie sich,
ja,
es anfühlt.
Ja, wenn wir was Neues machen, dann probieren wir es selbst, ob das geht.
Dieses Lachen habe ich bei unserem Treffen wirklich lieben gelernt und das hat sie glücklicherweise nicht verloren in all diesen Jahren, auch wenn es wirklich schwer war. Erst die Euphorie in Wünsdorf, dann der unglückliche Weg zurück in die zerfallene Heimat, wo auch ihre Familie zerbricht und schließlich dann der harte, aber letztlich glückliche zweite Weg nach Wünsdorf. Und mir kommt es tatsächlich so vor, als hätte sie diesen Ort nie wirklich verlassen. Und er lässt sie auch nicht mehr los. Kurz bevor ich mich vor ihr verabschiede, schauen wir noch einmal in diese alte Aufnahme ihres Auftritts rein, da im Haus der Offiziere. Ich sehe, wie Ala auf der Bühne steht und singt und beklatscht wird.
Sehen Sie, es ist alles voll. Und jetzt steht alles leer.
Das Haus der Offiziere ist heute, wie viele andere Gebäude in Wünsdorf auch, dem Verfallpreis gegeben. Die samtroten Sitze, die man im Video sieht, sind heute zerrissen. Der Boden hat Löcher, der Putz fällt von der Decke, die Farben sind längst ausgeblichen. Aber alle paar Wochen streift Ala über diese verlassene Militäranlage, empfängt immer wieder ehemalige Bewohner, führt russische Gäste durch diese Sowjetgeisterstadt und damit hält sie die Erinnerung an diese Zeit und an diesen Ort, die für so viele Menschen offensichtlich so viel bedeutet, auch am Leben.
Ist schon interessant, gucken, wie die Leute reagieren. Aber alle weinen, alle. Und dann bei mir sind auch dann drinnen, auch jetzt. Ja, ist halt Teil meines Lebens, ja.
Wünsdorf fand sie schöner als Russland, also ist sie wieder zurück. Ala Stritz, die Schneiderin von Wünsdorf. Christian Grasser hat die Dame besucht. Und dann waren sie weg am 31. August 1994, als der große Bruder heimging. 20 Jahre nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus der DDR haben wir nochmal auf die Zeit geschaut, als mehr als eine 500.000 Bürger der Sowjetunion an 1500 Standpunkten in der DDR stationiert waren. Danke an Dörte Fiedler, die die Geschichte von Petra Hering und ihrer Freundschaft zu einer russischen Familie erzählt hat und die von Christian Funke, der sein Haus behalten hat. Danke an Johannes Tarnow, der die Immobilienangelegenheiten beim Abzug der Russen zu klären hatte und sich dabei mit allerhand Altlasten rumplagen musste. Den Job würde er aber trotzdem jederzeit wieder machen. Und danke an Christian Grasse, der Alla Stritz getroffen hat, die Schneiderin von Wünsdorf. Danke außerdem an Susan Basakaya online, Norman Wollmacher in der Technik und Wolfgang Schiller, Redakteur der Sendung. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
0032. Ja, also klar denkt man bei der Geschichte von Petra Hering, dass es natürlich toll wäre, wenn Nadja selbst was dazu erzählen würde. So ihre Perspektive auf die Geschichte und auf die Zeit, wie sie sich erinnert. Auch auf die Zeit dann in Minsk, als sie da zurückgekehrt sind. Und so. Und ja, dann habe ich versucht, sie zu kontaktieren in Brügge. Aber bis jetzt hat das noch nicht geklappt. Also ich habe Nachrichten hinterlassen auf diversen Anrufbeantwortern und mal sehen, vielleicht meldet sich ja jemand mal zurück. Nadja Savroschkina, because I found her on your website.
Was Alla in unserem Gespräch immer ganz oft erwähnt hat, war, dass der Zusammenhalt in Wünsdorf für sie ganz wichtig war. Klar, da waren tausende Menschen auf sehr engem Raum zusammen. Und sie hat auch ganz oft erwähnt, dass jeder alles über jeden wusste. Und deshalb hat mich umso mehr überrascht, dass sie fast gar nichts über ihren Mann wusste, beziehungsweise sie hatte keine richtige Ahnung davon, was ihr Mann eigentlich gemacht hat.
Na, er war im Geheimdienst. Ich wusste nicht mal vieles über seine Arbeit, muss ich auch sagen. Ich habe selbst in einem Fernsehen gesehen, wo er also seinen Arbeitsplatz hatte. Da war ein Team in Wünsdorf. Und da ist ein Herr Hoffmann, hat gezeigt, so ein Bunker und wo die Sicherheitsdienst gearbeitet hat und sowas. Und ich gucke, das Schild, dass da steht, Name von meinem Mann.
Sie hat also selbst erst vor 3 Jahren erfahren, dass ihr Mann in irgendeiner Art und Weise im Geheimdienst involviert war. Was genau er dort gemacht hat, weiß sie bis heute nicht. Sie ist da selber noch am Recherchieren. Auf jeden Fall wirklich gruselig.
Ich habe eine ganze Menge Russen gelesen. Ich habe in der Tat nie zur amerikanischen Literatur ein Verhältnis entwickelt, aber zur osteuropäischen allemal. Natürlich habe ich den Dostojewski und den Tolstoi fast von A bis Z gelesen. Ja. Vielleicht ist hier durch diese Art von Nähe zu Russen so eine Art von Slavophilie in mir entstanden. Sie fragten, ob das in irgendeiner Weise für mich doch prägend gewesen wäre. Vielleicht kann ich ja sagen.
Ja, das war ganz interessant, dass ich am Ende des Gesprächs, als ich dann Herrn Funke gefragt habe, was eigentlich bleibt von so einer Zeit, von so einer langen Zeit des Nebeneinanderlebens, dann hat er lange über russische Literatur gesprochen. Und ich finde es irgendwie ziemlich schön und auch ganz logisch, dass wenn man was erfahren möchte über eine Kultur und über ein Land, über einen Sprachraum, dass man sich dann die Literatur heranzieht, auch wenn die Leute in der Nachbarschaft wohnen, trotzdem. Und ja, wenn das so eine Prägung ist, die von dieser Zeit geblieben ist, dann finde ich, ist das was ganz Positives.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18.15 Uhr.